don't know about all the cheers outside there are here, but I'm having a cheer in my heart because I'm with Topol, and that's a lovely moment. That one name, I know your first name is Chaim Topol, so why do you just call yourself Topol?
Oh, I don't call myself Topol. I mean, I call myself Chaim Topol, and if you'll call me Topol, I'll call you Chalmers. call me Chaim, I'll call you Judith.
Right, well, I'm calling you Chaim then. What does that name mean, actually?
Well, Chaim means life. When we say to life or Lechaim, we mean to life. And Topol means poplar tree, and it's a Russian name, actually.
Im Gehörgang Ihrer Majestät, der deutschsprachige James Bond Podcast mit Neuigkeiten, Reiseberichten und Hintergründen aus der Welt von 007. Herzlich willkommen im Gehörgang Ihrer Majestät. Ich bin Kai und bei mir für diese Ausgabe der Bond News. Wir haben ja angekündigt, dass wir das eventuell mal auskoppeln wollen, falls wir zu viel haben oder unsere Folgen sonst zu lang würden. Also bei mir ist der Mann, der James Bond das Trinken beigebracht hat. Sebastian, hallo.
Ja, hallo und ein herzliches Prost an alle da draußen. Wenn ich James Bond das Trinken beigebracht habe, dann möchte ich meine Leberwerte bei der nächsten arbeitsmedizinischen Untersuchung nicht sehen. Aber schauen wir mal.
Naja, du musst halt der Doktorin ein paar schöne Augen machen, ne?
Hoffentlich heißt sie Molly.
Denk an Molly Warmflash.
Genau so.
Die peitscht dich dann durch.
Davon gehe ich fest aus. Ob ich das erleben will, ist die zweite Frage. Ja, aber in der Tat, wir haben uns diesmal gesagt, wir lagern mal ein paar Bond-News aus, können dann ein bisschen ausführlicher drüber quatschen, aber das wird auch keine ewig lange Folge. So zumindest unser Vorsatz, was draus wird, entscheidet am Ende die Uhr.
Das ist richtig. Aber unsere erste Tomorrow Never Dies-Folge, die ist, ja, lang. Ich glaube, das können wir schon sagen. Wir haben es uns vorgenommen, das irgendwie besser in den Griff zu kriegen, aber wir sind da wie Spielsüchtige. Wir denken, einen haben wir noch, jetzt das nächste Mal, da klappt's. Und es wird dann wieder so ein Epos. Ist übertrieben. Ich kenne andere Podcaster, für die ist das eine normale Folge, aber für uns ein bisschen lang. Das ist ja auch erst Teil 1. Und daher jetzt ein bisschen Bond-News und ich fange einfach mal an. Es ist, naja, aufgrund aufnahmetechnischer Geschichten noch nicht bei uns vorgekommen, dass GoldenEye für Switch und Xbox jetzt draußen ist. Das war ja ursprünglich angekündigt für das vierte Quartal 2022. Hat dann nicht mehr geklappt. Das kam dann erst Ende Januar. Ist halt, wie gesagt, für Xbox und Nintendo Switch Online erschienen. Nintendo Switch Online ist sozusagen der Bezahlservice von Nintendo. Da kannst du dann halt auch, je nachdem, welche Stufe du davon buchst, verschiedene alte Nintendo-Konsolen online spielen. Also der Name ist ja recht straightforward. Und wenn du die N64-Stufe freigeschaltet hast, dann kannst du eben auch GoldenEye spielen. Die Switch-Version hat Online-Multiplayer, sieht auch ein bisschen besser aus als damals. Die Xbox-Version hat eine 4K-Auflösung und Dual-Analog-Steuerung. Also das ist ein großer Vorteil, weil ich habe versucht, natürlich GoldenEye für Nintendo Switch Online zu spielen und es ist komplett unspielbar. Also damals hat man ja die Steuerung für Ego-Shooter noch anders gemacht. GoldenEye war da ja eine Pionierpflanze auf den Konsolen. Vorher galten Ego-Shooter ja quasi als nicht machbar für Konsolen und GoldenEye hat uns ja das Gegenteil bewiesen. Aber was man sich damals 1995, 96 war es glaube ich, ne, ausgedacht hat, das lässt sich nicht so einfach auf einen anderen Controller 1:1 übertragen. Es gibt da Tricks, wie man da irgendwie rumdoktoren kann mit einem extra Controller-Profil und dann geht das. Oder man kann natürlich auch sich den N64-Controller kaufen. Es gibt da einen, den kann man an die Switch anschließen und dann geht das wahrscheinlich auch. Eben wie früher, wenn man es ganz original haben will vom Spielgefühl. Aber so wie jetzt, ich schaffe es nicht, um die Ecke zu gehen und den ersten Russen zu erschießen. Es will mir nicht gelingen.
Das nenne ich mal Glück für den besagten Russen. Aber ansonsten guckst du gerade in ein Gesicht, das dem von Roger Moore in der Pre-Title-Sequence von For Your Eyes Only ähnelt, als er dann die Steuerungskabel des Helikopters rausgezogen hat. Ich bin mit deinen Erzählungen aufgrund mangelnder Erfahrung ja leicht überfahren.
Ja, es sei dir gegönnt, aber irgendwie kriege ich dich auch nochmal dazu, irgendein Agentenspiel zu spielen. Wir hatten ja schon mal was diskutiert und das muss vielleicht auch einfach mal stattfinden. Stay tuned, wie man im Showbiz so sagt.
Auf jeden Fall.
Sebastian, was hast du?
Mein persönliches Highlight liegt im vierten Quartal dieses Jahres, also noch ein bisschen hin, nämlich Warren Ringham und seine Truppe Cue the Music geben doch noch ein Konzert in London am 15. Oktober diesen Jahres. Und der Ort könnte einem Bond-Konzert nicht würdiger sein. Es ist die O2 Arena in London. Und ich weiß nicht, wie viele der Gäste dann mit dem Heißluftballon oder mit dem Cube-Boat anreisen, aber ich bin gespannt und mein fester Plan ist es, da auch vor Ort zu sein. Weil das letzte war schon wirklich sehr emotional und ganz toll und es wird da nicht weniger sein, nicht zuletzt aufgrund der Wahl der Location.
Ja, wenn das jetzt irgendwie der Modus ist, mit dem Cue the Music finanziell überleben kann, dann kann man damit ja sehr gut leben. Ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen, aber das werden dann ja doch deutlich größere Shows als die 200, 300 Mann-Shows, die sie dann und wann so bei Touren durch ganz England machen, ne?
Das auf jeden Fall. Und im Vergleich zum Majesty's Theatre im West End ist das wohl eine Verdopplung bis Vervierfachung der möglichen Menge bei gleichbleibenden Ticketpreisen. Und das lädt geradezu ein. Wer immer Interesse hat, deswegen die frühzeitige Ankündigung, geht dahin. Es ist sehr, sehr lohnenswert.
Ja, ich habe tatsächlich auch eine ähnlich gelagerte News. Und zwar, wenn ihr sagt, O2 Arena London ist mir zu weit weg. Oktober ist mir auch so weit weg. Ja, dann fahrt doch nach Chemnitz am 6. April 2023. Da steigt um 19 Uhr in der Stadthalle für 24 bis 39 Euro ein Bond-Konzert mit Dirigent Nicholas Milton und der Sängerin Marie Careve. Oder Mary Careve. Ich weiß nicht, wie sie sich ausspricht. Ich hoffe, sie hört das nicht und hat jetzt ein Gefühl, als würde jemand über ihren Grabstein laufen. Also, gemeinsam mit der Robert-Schumann-Philharmonie wird zu einer besonderen Mission geladen und An Evening with James Bond in der Stadthalle Chemnitz abgefeiert. Und warum nicht? Ich müsste jetzt echt mal gucken, wie weit Chemnitz von Berlin weg ist und was am 6. April so anliegt. Es klingt ja ehrlich gesagt schon recht verlockend.
Das auf jeden Fall. Ich kenne die Stadthalle Chemnitz zufällig von einem Musical-Besuch und kann, was Location und Service angeht, eigentlich nur Gutes berichten. Man hat nämlich den charmanten Trick gemacht, wie in vielen Theatern sozusagen. Man kann zu Beginn der Vorstellung für die Pause einen Tisch und die dort zu stehenden Getränke ordern. Das haben wir damals gemacht und das macht so einen Theaterbesuch in der Pause extrem entspannt.
Du, ich bin auch ein super Noob, muss ich sagen. Ich war ja letztes Jahr das erste Mal in der Staatsoper unter den Linden. Mir war nicht bewusst, dass man das da reservieren kann. Deswegen war das ein ziemliches Geraffel. Oder ich habe, glaube ich, wenn irgendwie Theater oder so, da waren Sachen ohne Pause. Oder es war halt die Volksbühne, wo alles ein bisschen, ja, ich will noch nicht mal sagen ruppiger ist. Aber einfacher halt, ne? Ja, das war auch wieder so eine Lektion, wo ich gedacht habe, ach, so machen das die Erwachsenen. Und das hat dir wieder mal keiner beigebracht.
Alles gut, lifelong learning.
Es gibt aber auch traurige Nachrichten. Es sind ja in den letzten 2-3 Monaten sind auch 1-2 Personen gestorben. Jetzt relativ frisch noch ist die Meldung, dass Chaim Topol gestorben ist. Bekannt aus Anatevka, Flash Gordon und natürlich Columbo in For Your Eyes Only. Irgendwie mochte ich den immer. Also ich habe jetzt auch nicht wahnsinnig viel von dem gesehen, wie das bei Schauspielern aus Israel so ist. Da kennt man auch nicht immer alles, ne, weil einiges drehen die halt so vor Ort. Das ist genauso wie die in Israel wahrscheinlich relativ wenige deutsche Schauspieler kennen. Aber die Rolle in For Your Eyes Only finde ich gut und ich bin ja dumm. Von daher hat das damals auch funktioniert mit diesem Trick von wegen die Taube, das ist der Böse und was doch Julian Glover. Das hat für mich damals funktioniert, genauso wie es mit Elektra King für mich funktioniert hat. Beim drittes Mal schaffen sie es aber nicht. Haben sie es bei dir geschafft?
Sie haben es bei mir geschafft. Weiß Gott, ich bin genauso reingetappt wie du. Und bis zum letzten Moment, bis zum ersten Mal unser pistaziensüchtiger, charmanter Schmuggler auf den Bildschirm trat, war ich fest davon überzeugt, wer hier der Gute ist. Ja, und er war ja charismatisch wie sonst noch was und was man ja oft nicht mitbekommt, ich habe ja als Kind Flash Gordon verschlungen und erst spät wurde mir bewusst, dass Dr. Sarkov aus dieser unglaublich bunten, schrillen Serie dann Chaim Topol war. Und das macht es im Nachgang immer so schön, wenn man dann merkt, wen man schon kennt als Schauspieler und den so unbewusst, aber sehr präsent wahrgenommen hat. Und ich habe im Rahmen dessen dann ein paar YouTube-Videos geschaut und er war ja auch dann, wenn er jemandem deutlich seine Meinung gesagt hat, immer noch sehr charmant. Alle haben ihn ja Topol genannt, ohne jemals zu fragen, ob das in Ordnung ist, dass jemand mit seinem Nachnamen angesprochen wird, weil es eben kein Künstlername oder kein Vorname oder kein Spitzname ist. Und es gibt ein Interview mit einer Redakteurin der BBC im Rahmen einer Premiere und die fragt ihn der Höflichkeit halber, ob sie ihn Topol nennen dürfte und ob er so angesprochen werden möchte. Und er entgegnet mit seinem wirklich schelmischen Grinsen, das wir ja aus den Filmen auch kennen, ja, wenn ich sie im Gegenzug auch Chamberlain nennen darf, dann ist das völlig okay. Aber ansonsten würde ich sie Catherine nennen und sie nennen mich Raim und dann ist alles gut. Also er war schon sehr charmant.
Ja, kein Deutschland-Fan übrigens, ne? Also hat es kategorisch vermieden, hier Angebote anzunehmen, was man ja auch verstehen kann, ne? Also hat ja nicht jeder dann noch seinen Frieden mit Deutschland geschlossen, wie es jetzt Ken Adam getan hat. Was ich als Überleitung nehme, denn es gibt ein neues Ken Adam-Buch, der Taschenverlag hat es angekündigt. Ist etwas für die etwas dickere Brieftasche. Es kostet nämlich momentan 850 Euro. Es ist eine Collectors Edition von 1200 Exemplaren, jedes nummeriert und von Sir Ken Adam signiert. Also da haben die halt lange drauf rumgesessen. Oder sie haben echt noch irgendwie einen Roboterarm an seine Leiche getackert, damit die weiter unterschreiben kann.
Die Unterschriften sind ja angeblich aus 2014.
Aber der wird auch Jahre gebraucht haben. Ich meine 1200, da ist der Tennisarm vorprogrammiert.
Das kannst du laut sagen.
Und es gibt sogar noch einen gravierten Buchständer aus Acrylglas dazu, Skizzen, Konzeptzeichnungen, Fotografien aus der deutschen Kinemathek sind da drin. Von außen, ehrlich gesagt, fand ich das Buch gar nicht so hübsch. Also der Umschlag, da fand ich den Katalog, den die deutsche Kinemathek rausgebracht hat, hübscher. Spielt jetzt aber auch keine Rolle.
Also da widerspreche ich mal ganz kurz und ganz dezent, aber dieses Vier-Phasen-Hologramm, das da das Buchcover ziert, ist schon...
Ach, das ist ein Hologramm, okay.
Du siehst erst die Konzeptzeichnung des Vulkans aus Man lebt nur zweimal und wenn du dir die Animation auf der Website von Taschen anschaust, dann siehst du, dass beim Drehen des Buches daraus dann das Filmset wird.
Na schau an, ich habe nämlich nur ein Standbild gesehen, okay. Ja, dann halte ich mein dummes Maul.
Nein, bitte nicht. Ganz im Gegenteil. Gerade diese Diskussion bereichert.
Aber 850 Euro ist eine Nummer, ne? Aber ich glaube, die haben ja auch schon früher solche Stunts abgezogen. Ich meine, dieses Buch, was die dann auch zu No Time to Die nochmal aktualisiert hatten. Heißt das 007 Archive?
Ja, genau die.
Das hat ja auch, glaube ich, mal irgendwie 100 Millionen, Trillionen, Fantastilliarden Dollar gekostet und kam dann irgendwie als günstige, in Anführungszeichen, 150 Euro Edition nochmal raus, was mir auch immer zu viel war. Ich besitze dieses Werk also nicht, was eine Schande ist natürlich, aber was willst du machen?
Ja, das ist mehr als verständlich. Auf der anderen Seite ist das ja auch nicht für den Standard-Bond-Fan und einen täglichen Gebrauch und ein Rumreichen bei lustigen gesellschaftlichen Abenden gedacht. Deswegen, man sieht ja auf der Homepage dann auch, dass der das Buch präsentiert, dann das Ganze mit weißen Handschuhen anfasst, um keine der 360 Seiten irgendwie zu beschmutzen. Also, und der Acrylständer ist, glaube ich, nicht ganz grundlos dabei. Das ist, glaube ich, mehr so ein Ausstellungsstück, das man dann sehr bewusst auch aufschlägt und präsentiert und nicht so lustig im Freundeskreis rumreicht.
Ach, das olle Ding, ja, das steht hier so rum. Das ist mein handsigniertes Ken Adam Buch. Also, wir wüssten ein, zwei Figuren aus der Fanszene, die das irgendwie tatsächlich so aufbahren würden, ne?
Durchaus, durchaus.
Sei ihnen ja auch gegönnt.
Nur der Vollständigkeit halber, es geht ja über 007 durchaus hinaus und es sind so Sachen, mit denen ich mich immer noch beschäftigen will dabei, wie zum Beispiel Chitty Chitty Bang Bang.
Habe ich tatsächlich auch immer noch nicht gesehen.
Also ich kenne auch nur die üblichen Bilder, die so kursieren, aber das muss ich mir nochmal anschauen.
Ja, ich war auch damals in der Ausstellung und da hat man ja halt auch Konzeptzeichnungen auch von anderen Filmen gesehen. Ich weiß nicht mehr, einer spielt irgendwie in der Bank, da hat er auch so ein Bankset gemacht. Das sah auch ziemlich geil aus. Und also Ken Adam ist eigentlich alleine immer schon Grund, den Film zu gucken. Das reicht dann meistens schon. Und weil England ja so ein kleines Land ist, hast du da meistens auch immer noch einen anderen aus der Bond-Sippe dabei. Das passiert ja gerne mal so, ne?
Absolut.
Und ja, geiles Buch. Wenn da die günstigere Version in Anführungszeichen kommen sollte, werde ich vielleicht schwach, obwohl mich interessieren würde, was steht da vielleicht Neues drin, was nicht in dem Ausstellungskatalog drin war. Nur für ein paar Abbildungen, die ich vielleicht auch im Netz finde, würde ich, glaube ich, nicht 150 Euro ausgeben. Aber der Katalog aus der Ausstellung, der ist immer noch geil. Weiß ich jetzt nicht, ob der noch verfügbar ist, aber ihr habt ja alle Internet.
Und abgesehen davon ist es immer mal wieder ein Grund, vielleicht auch in die Kinemathek in Berlin zu gehen. Ich weiß nicht, ob es da jetzt noch eine Form der Ausstellung gibt, die über Ken Adam berichtet, aber wenn, dann wäre das natürlich ideal.
Momentan ist da, glaube ich, nichts, aber ich war da auch seitdem nicht mehr drin. Das war irgendwie vor Corona und dann war ich in Corona oder während Corona einmal im Museum und habe mir Corona geholt. Und seitdem war ich nicht mehr so richtig im Museum, das gebe ich zu.
dann gilt es, das rauszufinden.
Ja, es ist sowieso mal ein Ziel, dass wir irgendwie mal ansteuern müssen, wenn du nach Berlin kommst. Ich meine, es ist Oktopussy-Jubiläum, ne?
Du, ich habe Berlin auf der Tagesordnung aus mehreren Gründen. Du willst mir nochmal zeigen, wie du deinen Vesper zubereitest? Da bin ich sehr gespannt drauf. Und wir haben ja mehrere Ziele noch in Berlin.
Du, ich habe heute einen Kaffeelikör vor mich hingestellt bekommen. Ich werde heute erstmal lernen, wie man einen, weil ich nehme heute kein Schmerzmittel. Das heißt, ich kann mir heute einen in die Rüstung kleben. Da will ich mal gucken, ob ich rauskriege, wie man einen Espresso-Martini macht. Weil da hätte ich wohl auch Bock drauf. Einmal getrunken bislang und sehr leckeres Scheißzeug, ja.
Ja, hat neulich ein Bekannter gemacht und ich war auch wieder hin und weg.
Ist ein bisschen wie dieses Getränk von Jan Böhmermann, ne? Glump, was dich irgendwie aufputscht und besoffen gleichzeitig macht.
Ja, da bin ich ganz trivial und nehme Absinth Red Bull.
Das ist ein Ding.
War es vor 20 Jahren mal seitdem nicht mehr getrunken, aber damals war es nicht schlecht.
Gut, das war unser kleines Alkoholsegment. Ich denke, auch so ein bisschen beschwipst war wahrscheinlich Michelle Yeoh, die jetzt den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen hat für Everything, Everywhere, All at Once, der dich ja ein bisschen auf die Palme gebracht hat, ne?
Ich muss zugeben, im Heimkino, wo ich die Chance habe, das Ding abzubrechen, irgendwann habe ich es abgebrochen, weil ich nicht durch war, aber ich habe nicht mehr den Faden reinbekommen. Also mich hat der sehr mitgenommen. Manchmal hat man gesagt, okay, ich bin wieder drin. Ruckzuck war ich wieder draußen, dann war ich wieder drin. Und an einem Punkt, an dem ich wieder draußen war, handlungstechnisch, habe ich gesagt, Cut, das reicht jetzt erstmal. Aber die große Chance besteht ja darin, die Oscar-Gewinner laufen ja nochmal in den örtlichen Kinos, so auch bei uns. Also werde ich mir diesen Film, wie auch Im Westen nichts Neues, nochmal auf der großen Leinwand anschauen, ohne die Chance zu haben, auf die Fernbedienung zu drücken.
Ach ja, Im Westen nichts Neues. Ehrlich gesagt, da bin ich ein bisschen kritisch. Ich habe den Schwarz-Weiß-Film gesehen, fand den sehr gut. Hab auch mal irgendwie aus Zufall in das Remake reingeschaltet aus den 80er Jahren. Mit Bob Hoskins war das, glaube ich, ne? Naja, ich weiß nicht, ob man den braucht. Aber viel Spaß ist vielleicht auch mal wieder nötig, so einen Film ins Kino zu bringen. Und man kann nicht sagen, dass die Deutschen nur Nazis können. Wir Deutschen können auch Erster Weltkrieg. Ja, aufgepasst, jetzt kommen wir.
Allerdings. Und ich glaube, also ich will es mir einfach nochmal anschauen, um mal mitzubekommen, wie das Gefühl der damaligen Zeit war.
Ja, der Schützengraben ist wieder groß in Mode, leider.
Ja.
Ja, Everything, Everywhere, All at Once. Habe ich geguckt, tatsächlich. Normalerweise mache ich einen großen Bogen um die Filme, die so bei den Oscars gelobt werden. Und wenn ich es mal einsehe, bin ich dann meistens doch ziemlich ernüchtert. Das sind ja entweder so Leidenspornos, ne?
Ja.
Sagt man, oder so Betroffenheitsdinger, oder irgendwie hat jemand gut imitiert, so wie hier Freddie Mercury und so. Da habe ich in der Regel keinen Bock drauf, aber ich bin bekennender Michelle Yeoh-Fan und deshalb musste ich reingucken, denn ich habe immer gesagt, meine Michelle, die kann das. Das ist eine richtige Schauspielerin und wir bereiten uns ja auch gerade ein bisschen vor, nicht nur auf Tomorrow Never Dies, wie erwähnt, kommt bald.
Nein, ich darf mir inzwischen auch Michelle Yeoh in mehreren Facetten aus, ja, ich sage jetzt frech, fast mehreren Jahrzehnten anschauen. Du hast mich ja gut gefüttert mit Material und ich genieße es gerade.
Oh, das freut mich zu hören. Haben wir dir deine Kung-Fu-Jungfräulichkeit genommen eigentlich?
Ja, sehr schmerzhaft. Also mein Rücken tut noch weh, aber da bin ich in ein Segment sehr stark eingetaucht und sehr unvermittelt.
Ja, das ist wie Autofahren lernen. Man fängt nicht einfach mit der Rostlaube, die man vom Bruder geerbt hat, an. Nein, direkt in den Lambo steigen, Vollgas.
Und dann auf TikTok landen.
Ja, also freut mich, dass es dir Spaß macht. Wir hören uns bald für eine Aufnahme wieder, für Männer, die auf Videos starren, meinen ersten Podcast, der jetzt im Sommer auch schon 7 oder 8 Jahre alt wird. Also soweit müssen wir es noch schaffen. Wir haben hier erst Papierhochzeit sozusagen.
So sieht's aus.
Und ja, da werden wir der guten Michelle eine ganze Folge widmen. Reden aber jetzt nicht über Everything, Everywhere, All at Once.
Nein.
Sondern eher halt über ja ihre Rolle als Actionheldin. Und wenn ihr halt drauf steht, wie Leute scheinbar unglaubliche Stunts machen, dann seid ihr dann komplett richtig bei uns.
So sehe ich das auch. Und dann hört ihr auch mal eine unvermittelte Meinung eines Neulings.
Ja, du weißt ja auch noch nicht von deinem Glück, dass es einen Eintrag ins MDAVS-Freundebuch gibt. Wir machen das so mit unseren Gästen, wenn die das erste Mal kommen, weil die kommen ja alle wieder, weil wir nicht so viele Leute kennen und weil wir sie so gerne haben. Aber es wird auch einen Eintrag ins Freundebuch geben und da werdet ihr skandalöse Sachen über Sebastian erfahren.
Da bin ich gespannt drauf. Ich arbeite dran.
Ja, leg dir noch ein paar Skandale zu.
Habe ich in der Tasche. Kriegen wir alles hin. Ja, aber weil du gerade sagst, da arbeiten wir dran. Die Ian Fleming Publications hat ja auch ein bisschen gearbeitet. Die fühlte sich ja im Nachgang zu den Diskussionen um Roald Dahl dazu beflissen, die Romane ihres Namensgebers mal zu überarbeiten. Und so bekommen wir, ja wann denn?
April geht's los. Zum, das ist ja der 70. Geburtstag von Casino Royale, also dem Buch. Und da kommen die Bücher mit neuen Covern, die sie jetzt auch gezeigt haben. Die kamen bei uns auf dem Discord-Server jetzt erstmal schlecht weg. Meine Meinung ist so ein bisschen gemischt. Es gibt welche, die mag ich. Es gibt welche, die mag ich nicht. Wie ist es bei dir?
Ich habe sie mir noch nicht angeschaut.
Ja, es gibt also ein, zwei, da denkst du auch so, da habt ihr jetzt eine Referenz aus dem Buch genommen, also etwas, was vorkommt, aber eigentlich erst ganz am Schluss, zum Beispiel diese Schlange, die Scaramanga frisst in der Mann mit dem goldenen Colt.
Unter den Mangroven.
Unter den Mangroven. Ich singe jetzt nicht unter dem Mangrovenbaum.
Ich hab's mir auch gerade verkniffen.
Also die das ist ja wirklich ziemlich am Ende des Buches und das ist halt irgendwie das Covermotiv, diese Schlange. Auf den anderen war halt meistens die goldene Pistole drauf und ich sag mal, bei dem Titel kann man das auch durchaus vertreten, ne? Aber vielleicht auch mal was Neues, ne? So kann man es auch sehen.
Ja, ich meine, wir kennen ja die Gardner-Romane aus den 90ern, auf denen dann auch ein Detail aus dem Buch genommen ist, wie die Spinnen im Sandwich, die zwar eine interessante Szene sind, jetzt aber auch nicht die Handlung tragen. Wo ich dann auch sage, die Idee fürs Cover ist immer sehr subjektiv und manche gefallen, manche nicht. Wir hatten ja schon Fans der Cross-Cult Edition in unserer Sendung, die sich die Cover als Bilder in die Wohnung hängen. Also es gibt für jeden eine Zielgruppe.
Das war ja aber auch mal eine grundsätzlich neue Idee, ne? Also die Cover wurden extra angefertigt und die sind ja alle schön, die passen zueinander. Da wird man auch seine Lieblinge haben, aber das ist erstmal eine klare Identität und zeichnet diese Wiederveröffentlichung aus. Diese Cover allerdings haben Ähnlichkeiten manchmal, finde ich, mit denen, die es jetzt zum Beispiel gerade im Apple Bookstore schon gibt. Also da ist irgendwie das Rad nicht neu erfunden, was auch schwer ist. Ich meine, die James-Bond-Welt hat eine gewisse Ikonografie und die ist endlich auch, ne? Es gibt nur so und so viele Metaphern für Tod und Sex und sowas, die man auf ein Buchcover drucken kann. Aber diese Einschränkung macht ja auch irgendwie kreativ eigentlich, ne? Aber ja, es sind nicht die geilsten Cover, wenn man mich fragt, aber kann man schon machen. Es gibt auch meiner Meinung nach schlimmere. Also ich mochte zum Beispiel das von Goldfinger jetzt nicht, das fand ich einfach plump. Das war halt irgendwie golden und dann ist da ein großes 007 drauf, was halt so ein bisschen eingelassen ist, optisch. Aber ich glaube auch nur vom Grafikdesign nicht wirklich eingelassen. Also das wird man mit dem Daumen, glaube ich, nicht fühlen können. Sieht nicht so danach aus. Ja, mein Gott, ist halt Gold, ne?
Und hat damit seine Berechtigung.
Ja, den größeren Aufschrei hat es gegeben bei der Ankündigung, dass ein paar der Bücher für moderne Zeiten angepasst werden. Da werden wir jetzt auch nur irgendwie so ein Stück weit drüber reden, weil es eine lange Diskussion würde, die man sonst wieder irgendwie ohne die Betroffenen führt, ohne Leute, die da jetzt irgendwie eine fachkundige Meinung von geben könnten. Aber man wird zum Beispiel aus Live and Let Die das N-Wort streichen. Ich meine, Fleming hat auch noch andere rassistische Beleidigungen in seinem Oeuvre durchaus zu finden. Ich denke da zum Beispiel an Dr. No. Es wird, glaube ich, einen Hinweis geben, der über die Anpassung im Text informiert. Die Texte sollen entsprechend der Epoche, in der die Handlung spielen, gehalten und der Charakter des Originals bestmöglich erhalten bleiben. Und das gab natürlich einen Riesenaufschrei, ne?
Ja, also es hat sich durch alles gezogen, durch die sozialen Medien, durch die Websites. David Zuritsky hat ein YouTube-Video dazu veröffentlicht. Es gab Grafiken, die das Netz geflutet haben. Wie du schon sagst, es soll sich jeder seine Meinung zu bilden. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht dann auch zwei Editionen geben wird, weil es hieß, es könnte auch eine Neuauflage der Classic Edition geben. Weißt du da Näheres oder habe ich mich da verlesen?
Das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht kurz angeteasert meine Gedanken zum Dings. Ich meine, wir feiern dann den 70. Geburtstag der Bücher, ne? Es wurden also 70 Jahre lang Editionen rausgegeben mit allen Schimpfwörtern drinne. Ich glaube, ihr habt also noch ein, zwei Möglichkeiten, euch die zu besorgen, wenn das wirklich so wichtig für euch ist, dass das N-Wort drin vorkommt. Denn da wird ja gerne von Zensur und Kunstfreiheit geredet. Das wird aber nicht, wenn es wirklich mal um Zensur und Kunstfreiheit geht. Das passiert meistens nur, wenn irgendwo in den Kindheitserinnerungen das N-Wort vorkommt und da einer sagt, sag mal, ist es denn so richtig? Also alle Leute, die jetzt Kunstfreiheit auf dem Transparent vor sich hertragen, haben normalerweise gar kein Auge dafür, sagen wir es mal so.
Ja, und die Form, wie es geschieht, ist dann immer eine zweite Frage. Ich habe einen Bericht über eine Stelle gelesen, in der Fleming im Original von Live and Let Die schreibt, Black people described as panting and grunting like pigs. Die wird dann in der neuen Variante ersetzt durch Bond could sense the electric tension in the room. Mag jetzt jeder drüber denken, was er will und sich sein eigenes Kopfkino drüber machen. Aber laut Aussage von Ian Fleming Publications sind alle Änderungen zu Lebzeiten des Autors autorisiert worden. Das ist eine relativ, in meiner Wahrnehmung, fragwürdige Aussage. Wir wissen alle, eines der letzten Fotos von Fleming war zu den Dreharbeiten von Liebesgrüße aus Moskau. Aber es gab wohl Änderungen an Live and Let Die anlässlich der Veröffentlichung auf dem amerikanischen Markt. Und in diesem Rahmen muss er in einer Diskussion Änderungen zugestimmt haben, die er nicht selber veranlasst.
Ja, das ist in dem Fall auch meine Info. Und wenn angenommen, man nimmt jetzt diese Worte da raus, wird jetzt in dieser einen Edition vielleicht auch in zukünftigen passieren, dann hat man halt im schlimmsten Fall ein Anthony Horowitz, ne? Weil das ist auch ungefähr Flemings Stil, nur ohne die Schimpfworte. Und das ist jetzt meiner Meinung nach nicht der Weltuntergang. Und wie gesagt, 70 Jahre lang sind die Bücher anders erschienen. Es gibt auch noch eBay, es gibt eure Stadtbüchereien. Ihr werdet das hinkriegen, wenn ihr die Flagge der Kunstfreiheit oben auf eurem Dach schon angebracht habt.
Genau. Und der Schluss des Artikels, den ich gelesen habe, endete sinngemäß mit der Frage, ob es dann auch Änderungen bei Sätzen wie Waste this honky geben wird, als Mr. Big Bond aus dem Raum schickt. Aber das sei dahingestellt, möge sich jeder seine Meinung bilden, es gibt genug Quellen.
Ja, es sind einfach die Zeiten, in denen wir leben jetzt, dass das so diskutiert wird, ne? Also, es hat sich niemand beschwert, als Agatha Christies Buch in And Then There Were None umbenannt wurde. War halt damals noch eine andere Zeit und ist meiner Meinung nach auch der geilere Titel. Aber jetzt ist, jetzt sind halt irgendwie Fronten verhärtet und macht mir jetzt auch nicht unbedingt Spaß, dass wir haben jetzt in unserer Geburtstagsfolge die harmonische Bond-Community gelobt, was ja auch im Großen und Ganzen stimmt. Wäre mir lieber, wenn es so bliebe, ne? Womit ich jetzt nicht diese Diskussion abwürgen würde, aber ja, ich stelle halt die Frage, für welche Worte sind euch da jetzt so wichtig, dass ihr schreibt Zensur? Ist es euch wirklich so wichtig, dass das N-Wort drin bleibt? Weil es geht ja auch um den Nachwuchs. Ich kann Live and Let Die persönlich jetzt nicht mit gutem Gewissen unserem Nachwuchs in die Hand drücken. Kann ich nicht. Wir haben neulich eine Mail von einer 14-jährigen Hörerin bekommen. Und wenn ich jetzt sage, lies mal die Bücher, dann müsste ich aber auch überlegen.
Das wäre sicherlich nicht der ideale Ansatz, sage ich jetzt mal. Aber um dieses Thema etwas humoresk zu beenden, frage ich mich, ob es Zufall ist, dass mein Handy mir gerade erzählt, dass uns Gloria Hendry über Instagram gerade wieder zwei Reels geteilt hat. Hat der das Ohr geklingelt, dass wir über Leben und Sterben lassen reden?
Ja, sollen wir das eigentlich mal kundtun, was Gloria Hendrys Ding auf Instagram ist?
Da ich es noch nicht wirklich qualifizieren kann, was sie uns sagen will, würde ich sagen, momentan noch nicht. Das lassen wir so als kleines Geheimnis. Da werden wir vielleicht vorher mal mit ihrem schwedischen Management reden.
Wenn das alles wirklich ihre Nachrichten sind, dann ist das eine ziemlich schräge Nuss, muss ich sagen. Aber ich glaube nicht so richtig dran.
Ich auch nicht wirklich. Aber wir können Anders Freya einfach mal abfragen.
Dann noch zwei leichtere News von mir zum Abschluss. Es gibt jetzt auf dem History Channel, und ich glaube, dass es das jetzt schon gibt, eine neue Show mit dem Brother. Denn Pierce Brosnan alias Thomas Crown hat eine neue Show, die heißt History's Greatest Heists. Da geht es unter anderem um den Lufthansa-Raub. Aber da muss ich sagen, habe ich ehrlich gesagt auch schon ein bisschen Fragezeichen im Kopf. Die haben da so geschrieben, welche großen Raubzüge der Geschichte da Thema werden. Und ich kannte keinen. Dieser größte Bankraub, den ich kenne, da habe ich mal ein interessantes YouTube-Video drüber gesehen. Das war ja wahrscheinlich ein nordkoreanischer. Die haben irgendwie so ausgenutzt, dass es einen Feiertag in Asien gab und dann war da Börsenschluss und da hatten die irgendwie so drei Tage, wo die so ein Konto schröpfen konnten um mehrere Milliarden. Das ist halt aber so ein Online-Bankraub. Da geht es, glaube ich, noch um den guten alten Gentleman-Gangster. Zumindest lässt mich das Pierce Brosnan ein bisschen hoffen. Grundsätzlich, warum nicht Pierce Brosnan als Moderator? Weiß ich nicht, ob ich das unbedingt brauche. Aber wenn, für das. Wie gesagt, er ist ja auch Thomas Crown.
Das mag sein. Ich hatte den ersten Gedanken an diese Serie, auch über Mystery-Ereignisse mit Jonathan Frakes.
Ja, okay, es wird hoffentlich ein bisschen besser.
Ich hoffe, dass es besser wird, weil das war zwischenzeitlich für mich weder seriös noch erträglich. Aber persönliche Meinung.
Ja, man wird es sehen oder eben nicht, weil ich werde dafür jetzt nicht den History Channel abonnieren. Da muss man jetzt irgendwie dann, wenn man das sehen will und nicht bezahlen, halt auf irgendwelche domains.ru gehen und dann kann man das bestimmt auch gucken. Ich warte, es wird eines Tages von alleine zu mir kommen.
Davon können wir fest ausgehen.
Und ja, dann gibt's noch Neuigkeiten zu Project 007. Das ist ja das angekündigte Spiel, 2020 angekündigt, also auch schon 2 Jahre in Entwicklung, vom Hitman-Entwickler. Und die haben jetzt gesagt, das wird eine Ursprungsgeschichte zu James Bond. Man will Bond für das Gaming-Publikum neu aufbauen. Es soll neben den Filmen bestehen können und ein echtes Stealth-Spiel werden. Echt, war in dem Artikel, den ich gelesen habe, in Anführungszeichen. Warum, weiß ich auch noch nicht. Ich meine, Hitman an sich ist ja irgendwie auch ein Stealth-Spiel, aber eine Neuinterpretation nur für das Medium. Schlaue Idee erstmal, sag ich.
Kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht beurteilen. Ich habe den Film dazu gesehen und weiß nur noch, da gibt es irgendwie einen Bond-Bezug, weil der Hauptdarsteller nach dem Lieblingsbösewicht oder dem Lieblingsgegner des Entwicklers gefragt wird und der ist Ori Goldfinger. Daran konnte ich mich erinnern und das war das Einzige, was mich durch diesen Film getragen hat.
Okay, das habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich kenne nur so einen ganz kurzen Teaser, wo so ein, du siehst da Bond nicht, aber du siehst halt so eine Hand, die irgendwie eine Patrone in ein Scharfschützengewehr lädt und dann siehst du halt aus dem Scharfschützengewehr heraus die Gun Barrel und die war sogar, glaube ich, ganz hübsch, wenn ich mich recht erinnere. Aber wir dürfen uns, glaube ich, auf ein recht storylastiges Spiel freuen. Ich bin gespannt, wen sie casten, wie Bond am Ende da aussehen wird. Und also wer jetzt hofft, dass wir jetzt wieder dann alle 2 Jahre einen neuen Bond-Ego-Shooter bekommen, der ist da, glaube ich, schief gewickelt. Die wollen, glaube ich, schon was sehr Eigenes machen. Naja, vielleicht wird es auch nur ein Hitman-Klon mit Bond-Skins sozusagen. Aber ja, mein Gott, ich werde wahrscheinlich eh keine Konsole haben, die das abspielen kann. Es sei denn, Nintendo hat dann schon nachgelegt, wenn das mal rauskommt. Aber von mir aus könnten die sich ein bisschen sputen. Ich meine, 2 Jahre ist es jetzt schon in Entwicklung.
Ja, es ist fast schon wieder in Vergessenheit geraten. Zumindest bei mir. Dieser Trailer war relativ lange und die Bilder dazu waren relativ lange zu sehen, aber dann Ebbe.
Ja, also klar, die können uns jetzt auch nicht irgendwie 2 Jahre lang oder noch 2 Jahre lang bei Laune halten. Irgendwann müssen die einfach mal Feier machen und sich auf die Arbeit konzentrieren. Und dann wirfst du halt die Werbetrommel wieder an, wenn's langsam heiß wird. Aber ja, schön, es wird noch dran gearbeitet. Das ist wahrscheinlich der Wert dieser Meldung, ne?
Ja, das bleibt am Ende übrig.
Ja, das war dann auch schon eigentlich die erste Ausgabe unseres Testballons, die Bond-News mal auszugliedern. Und wir haben es mal wieder auf 40 Minuten oder so geschafft. Von daher war vielleicht ganz schlau, das nicht auch noch in eine reguläre Folge zu packen, denn die müssen nicht länger werden als Herr-der-Ringe-Filme.
Da bin ich völlig bei dir.
Okay, dann lasst uns wissen, ob das was für euch war. Und ja, Hassmails wie immer an podcast-007@outlook.de. Aber mir ist auch eingefallen, man kann uns ja sogar Audionachrichten hinterlassen. Haben wir, glaube ich, nie darauf hingewiesen. Und zwar gibt's ja auf der Website unserer Podcasts mdavs.de ein Tool namens Speakpipe. Das ist am rechten Seitenrand normalerweise zu sehen. Oder ansonsten kann ich auch eigentlich einen Link in die Beschreibung packen. Da kann man uns kurze Sprachnachrichten hinterlassen. Das kann man einfach so in sein Telefon quatschen, wenn man möchte. Ungefähr, glaube ich, 30 Sekunden Länge. Und ja, dann kann man mich eine dumme Nuss nennen und seines Weges gehen.
Für einen groben Abriss reicht's auf jeden Fall. Und mehr braucht's oft auch nicht.
Genau. Also freuen wir uns auch drüber. Und wir sind jetzt auch bei Steady und bei Ko-fi. Links auch in der Folgenbeschreibung, wenn ihr uns da was in den virtuellen Hut werfen wollt. Ja, nur zu gerne. Und wir bedanken uns. Denn das macht es uns einfacher, Fanprojekte zu stemmen. Noch sieht die Lage nicht so rosig aus, aber mal gucken. Wir hoffen, das wird noch.
Wir freuen uns über jeden virtuellen Kaffee.
Das ist wahr. Denn wir wollen ja noch mal so einen Kurzgeschichtenwettbewerb starten. Aber der muss nicht mehr so schwer auf der Tasche liegen. Das muss ich auch sagen.
Das ist richtig, aber wir haben ja noch andere Ideen, die es dann vielleicht auch noch zu stemmen gilt. Aber dazu dann zu gegebener Zeit, wenn die in den Bereich des Möglichen kommen.
So sei es. Also vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, der Morgen stirbt nie.
Lasst es euch gut gehen. Gute Zeit und bis bald.
Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbpdw. Die besten Podcasts der Welt.